Auch an diesem letzten Abend möchten wir alle unsere Gäste ganz herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend den Weg zu uns gefunden haben. Und ich möchte für alle die, die vielleicht das erste Mal hier sind, kurz sagen, dass wir Ihnen diese gute Botschaft der Gnade Gottes anhand der Bibel nahebringen wollen. Das ist unser Auftrag. Wir werben nicht für eine Gruppe von Christen oder eine Gemeinde, auch wenn wir hier in einen Raum eingeladen haben, wo Christen sich versammeln, sondern wir haben eine Botschaft. Und diese Botschaft haben auch unsere Sänger uns schon nahegebracht in ihren Liedern. Wir möchten euch ganz herzlich danken für diese Lieder. Es geht nämlich um eine Person, von der sie auch im letzten Lied besonders gesungen haben, die Person des Herrn Jesus Christus. Und ich möchte auch heute Abend betonen, wenn man sie so sieht hier, wie sie diese Lieder singen, aus tiefster Überzeugung, dann geht das eigentlich nur, weil sie alle eine persönliche Verbindung und Beziehung haben zu dieser wunderbaren Person, Jesus Christus. Die Christenheit wird sich in Kürze daran erinnern, dass er in die Welt gekommen ist, dass er geboren worden ist. Aber er ist der einzige Mensch, der geboren ist, um für uns zu sterben. Über mein Leben können Sie schreiben, geboren, um zu sterben. Aber über Christus können Sie nur schreiben, geboren, um für andere zu sterben. Er selbst brauchte nicht sterben, er ist freiwillig für uns in den Tod gegangen. Und das ist eine wunderbare Person, das ist eine wunderbare Botschaft. Und deswegen möchten wir anhand der Bibel das heute Abend ein wenig beleuchten. Noch einmal herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Die Sänger werden uns jetzt noch ein Lied singen, bevor wir dann mit einem Gebet beginnen wollen. Wir möchten auch diesen letzten Abend unter den Segen Gottes stellen und wir möchten zunächst beten. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie können, einmal aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns diese Möglichkeit an diesem Abend noch einmal gibst, aus deinem Wort heraus auch etwas zu sehen über die Zukunft. Du bist der Einzige, weil du Gott bist, der die Zukunft kennt. Und deswegen hast du uns dein Wort gegeben. Und wir möchten dir danken, dass wir als Glaubende wissen dürfen, was kommt. Aber du möchtest uns auch deutlich machen, dass wir da, wo wir die Zukunft einmal zubringen wollen und müssen, dass wir es hier auf dieser Erde entscheiden. Und deswegen gib uns Gnade, dass wir dein Wort tief in unsere Herzen fallen lassen heute Abend und auch einen Eindruck gewinnen von deiner Liebe, von dem die Sänger gesungen haben, dass du die Welt so geliebt hast, die Menschen, dass du gekommen bist, um für sie zu sterben. So bitten wir dich, segne du dein Wort an uns und gib uns Gnade, dass wir den Ruf deiner Liebe heute Abend nicht überhören. Amen.
Amen.
Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wenn Sie eine Bibel mitgebracht haben, dürfen Sie gerne mitlesen. Ich möchte heute Abend etwas lesen, zuerst aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Da sagt der Herr ein Gleichnis, Vers 16. Das Land eines gewissen reichen Menschen trug viel ein, und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, denn ich habe keinen Raum, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun, ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all meinen Weizen und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen, auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? noch aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24. Vers 1, und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg, und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Vers 4. Gebt Acht, dass euch niemand verführe. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Gebt Acht, erschreckt nicht, denn dies muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben werden an verschiedenen Orten sein. Dies alles aber ist der Anfang der Wehen. Und die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen und die Liebe der vielen wird erkalten. Denn wie die Tage Noahs, Vers 37, waren, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Bis dahin die Bibel, das Wort Gottes. Zukunft, Albtraum oder Hoffnung, das ist heute Abend unser Thema. Ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen auch so ein bisschen erschrocken geworden. Ich jedenfalls doch ein bisschen, muss ich sagen, als ich hörte, Jamaika-Koalition ist am Ende. Das ist schon ein Einschnitt in unsere Politik. Im ersten Moment habe ich gedacht, das kann es ja nicht sein, aber dann habe ich gedacht, der große Gott im Himmel, der lenkt das ja alles. Er sagt in seinem Wort, keine Obrigkeit außer von Gott. Aber ich kann mir vorstellen, dass manche jetzt wirklich geschockt sind. Wie soll es weitergehen? Wie soll es weitergehen? Und unsere Bundeskanzlerin machte das auch so zum Ausdruck, dass es wirklich eine Situation ist, wo sie auch im Moment nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, wer unser Land regiert. Aber wir Glaubende wissen eins, Gott hat alles in seiner Hand. Deswegen kann man da auch ruhig sein. Ja? Aber für viele ist jetzt die Zukunft ein Albtraum. Welche Kräfte werden jetzt neu frei? Wer wird uns regieren? Haben wir noch alle Freiheiten, die wir jetzt haben? Geht es uns noch so gut in unserem Wohlstand? Das sind so Fragen, die kommen auf bei dieser plötzlichen so Situation, die man nicht erhofft hat. Aber meine lieben Zuhörer, wir müssen uns wirklich die Frage stellen, wer kennt die Zukunft? Und wenn man sich damit mal so kurz befasst, dann muss man sagen, es gibt nur einen einzigen, der die Zukunft kennt. Und das ist der, der das freie Handeln und das Überlegen intelligenter Menschen im Voraus weiß, und das ist der Ewige. Das ist der große, allmächtige, allwissende Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden und auch unser Schöpfer ist. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt mancher, vielleicht sind einige hier, die sagen, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube auch nicht an die Schöpfung. Ich glaube an die Evolution, dass alles so von selbst gekommen ist. Mein lieber Zuhörer, ich muss sagen, ich tue mich da sehr schwer bei diesem Gedanken, dass ich vom Affen abstammen soll. Und ich muss Ihnen sagen, ich glaube dem Wort Gottes, dem Schöpfungsbericht, dass Gott uns, Sie und mich gegenüber, als Gegenüber geschaffen hat. Im Bilde Gottes schuf er den Menschen in seinem Gleichnis. Und das adelt uns Menschen. Und wir haben am gestrigen Abend auch gesehen, dass er die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hat. Das hat er nicht mit den Tieren gemacht, ja. Wenn ein Tier stirbt, dann ist das das Ende. Aber wenn ein Mensch stirbt, dann ist das der Anfang. Dann geht es unmittelbar weiter in der Ewigkeit. Und das ist es, was für manche, wenn er an seine persönliche Zukunft denkt, ein Albtraum ist. Manche zweifeln, ja, wie geht das Leben weiter? Wir werden das gleich hier sehen. Aber zunächst einmal, wer kennt die Zukunft? Und das ist nur Gott. Kein Wahrsager, kein Philosoph, kein Theologe, kein Mensch kann sagen, was im nächsten Augenblick passiert mit mir oder mit Ihnen. Und ich sage hier vorne, es ist eine unendliche Gnade Gottes, dass ich nicht weiß, was der nächste Augenblick bringt. Das ist Gnade Gottes. Aber Gott sagt uns ganz klar in seinem Wort, wie sich die Zukunft dieser Welt, dieser Erde gestalten wird. Das drüber lässt er uns nicht im Unklaren. Und ich könnte jetzt, der Abend wäre zu, ja, das kann man in einer Stunde nicht machen, aber wenn Sie mal den Propheten Daniel lesen und die Offenbarung lesen, da zeigt Gott uns in detaillierter Weise, wie sich die Zukunft gestaltet. Das, was wir im Moment auch sehen in unseren Breitengraden, Europa, dass Europa ein Ganzes wird, das sagt der Prophet Daniel in Kapitel 2 und 7. Und dass Europa auch in der Zukunft eine führende Rolle in dieser Welt spielt, auch wenn Brexit ist, wenn die Briten sich verabschieden, so wird doch dieses Europa, was damals schon entstand, wieder erstehen und wir sehen das. Nicht nur Euro, nicht nur Brüssel, sondern da sind jetzt schon Überlegungen, habe ich in der letzten Woche in der Zeitung gelesen, dass man eine einzige Verteidigungsmacht, Kriegsmacht aufrichten möchte in Europa. Nicht mehr national, sondern eine Einheit. Und das deckt sich schon mit der Bibel, wenn Sie das mal ein bisschen nachforschen möchten. Ich möchte Sie einfach motivieren, das mal zu tun. Denn das ist für mich ein schlagender Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist. Weil Gott in dieses Buch mehr als 30% Prophezeiungen gelegt hat, auch was die Zukunft angeht. Und wir haben viele Dinge, ich könnte das jetzt mit Namen benennen, wo Gott etwas gesagt hat und es ist schon eingetreten. Das finden Sie in keinem Buch der Weltliteratur, auch nicht im Koran, auch nicht im Buddhismus, dass irgendwelche Prophezeiungen bekannt gegeben werden. Das finden Sie nur in der Bibel. Und darum ist die Bibel einzigartig in seiner Art. Und wenn Sie keine Bibel haben, nehmen Sie sich bitte heute Abend kostenlos am Büchertisch eine Bibel mit. Gott sagt uns also, was kommt. Und Gott sagt uns, wir sollten keinen Albtraum haben vor der Zukunft, weil er die Zukunft fest in Händen hält. Wir sollten eine Hoffnung haben und das möchte ich heute Abend sehr betonen. Sie dürfen eine Hoffnung haben in Bezug auf die Zukunft. Jetzt sagen Sie mir natürlich, nun mal langsam, Sie kennen mich nicht. Sie wissen nicht, was ich für Probleme habe. Vielleicht persönlich durch eine böse Krankheit, die über Ihnen schwebt. Vielleicht ein Trauerfall in den letzten Wochen und Monaten in der Familie. Vielleicht ist Ihre Ehe kaputt gegangen. Was ist mit Ihren Kindern? Die Familien sind heute zerrüttet. Und wenn wir dann so Schlagwörter hören, Ehe für alle, ja. Oder wenn ein Kind geboren wird, was sollen wir dem Standesbeamten sagen, junge Mädchen oder noch was? All diese Dinge, sie weisen hin auf die Zukunft. Dass es wirklich turbulent zugehen wird auf diesem Planeten Erde einmal. Und das sind schon so Vorzeichen, so Zeitzeichen, die Gott uns zeigt in seinem Wort, was noch kommen wird. Aber dann haben Sie vielleicht auch Angst vor der Zukunft. Das ist ganz natürlich. Und für manche ist die Zukunft dann ein Albtraum, ja? dass man nicht mehr weiter weiß. Wie soll's weitergehen? Altersarmut und diese Dinge, die in unseren Köpfen rumschwirren. Wie soll es weitergehen? Aber Gott möchte uns heute Abend eine Hoffnung schenken. Eine Hoffnung, die sich über dieses Leben hinaus erweist in die Ewigkeit. Also, wenn wir zum Wahrsager gehen, der kann uns nicht sagen, was die Zukunft bringt. Nur Gott. Und wir werden das gleich sehen. Aber zunächst einmal muss ich noch sagen, anhand dieser Geschichte auch, was natürlich an uns herankommt, die größte Herausforderung in unserem Leben, das ist der Tod. Ja. Den Tod können wir nicht wegdiskutieren, der umgibt uns von allen Seiten. Und wenn ich sagte, ich weiß nicht, was mein nächster Augenblick bringt, es könnte sein, als ich diesen Satz gesagt habe, vor einer Woche, da ist ein Mann aufgesprungen und rausgelaufen. Ich hoffe, Sie bleiben jetzt alle sitzen. Da habe ich gesagt, wenn ich jetzt im Terminkalender Gottes stehe, jetzt um 20.25 Uhr, dann werde ich diesen Vortrag nicht beenden. Das Leben, meine lieben Zuhörer, habe ich nicht in meiner Hand. Wenn Sie oder ich jetzt wüsste, um 21 Uhr würde Gott Sie rufen, würden Sie dann noch ruhig sitzen bleiben? Wenn Gott sagt, das ist der Augenblick, dann müssen wir kommen. Da können wir nicht sagen, wie beim Zahnarzt oder beim anderen Kardiologen, der Termin kann ich leider nicht einhalten, mir ist was dazwischen gekommen. Nein, wenn Gott ruft, dann müssen wir folgen. Und dieser Mann hier, von dem wir gelesen haben in Lukas 12, der ist ein beredtes Beispiel dafür. Für den war die Zukunft kein Albtraum. Der lebte so in den Tag hinein, er war gesund. Er war reich, er war arbeitsam, kein Faulpelz, sondern der hat von morgens bis abends kräftig angepackt. Und er hatte große Scheunen, aber er wollte noch größere bauen. Denn als er eines Tages so durch seine Felder ging, da spricht er so bei sich selbst, ja, wohin mit diesem Reichtum? Woher kam der Reichtum denn? Ja, mit dem Schöpfergott hatte er keine Beziehung, da dachte er nicht dran. Dass das jemand ist, der das alles wirkt und tut. Er dachte vielleicht, alles ist von selbst gekommen. Du hast da den Samen gestreut und dann geht das alles von selbst. Nein, der Schöpfergott, er lässt dieses Wachstum gedeihen. Das war so eine Fülle von ihm, dass er da durch seine Felder ging und zu sich sagte, ja, den Reichtum kann ich nicht horten, da muss ich größere Scheunen bauen. Und er plante schon, wie wir auch oft, im Blick auf die Zukunft. Wir können so dankbar sein in Deutschland über die soziale Absicherung, die wir haben, durch Kranken- und Pflegeversicherung und so weiter, Rentenversicherung. Das gibt es in anderen Ländern gar nicht so. Aber wenn wir darauf unser Vertrauen setzen, mein lieber Zuhörer, muss ich sagen, das ist fatal, das ist verkehrt. Das beruhigt so ein bisschen, ja. Aber dieser Mann sagte, wohin mit diesem Reichtum? Ich habe ja noch so viele Jahre, sprach er bei sich selbst. Mein Leben steht noch vor mir. Ich will es genießen. Aber das Fatale in seiner Denkweise war, dass er zu seiner Seele sprach. Ja? Seele, du hast viele Güter hier liegen. Viele Güter, diesen Reichtum, diesen Wohlstand. Ja, mein lieber Zuhörer, Wohlstand ist ein Glaubenshindernis für viele Menschen unserer Tage. Nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Leute nichts mehr hatten, zerbombte Städte und man hat eben noch so überlebt, ja. Wenn wir da eingeladen hätten heute Abend, dann wäre dieser Raum viel, viel zu klein. Da sind die Menschen gekommen, um diese Botschaft der Gnade Gottes zu hören. In Scharen sind sie gekommen und sie haben sich bekehrt. Warum? Weil sie nichts mehr hatten. Aber wir sind satt, ja. Und wir hängen zu Hause und pflegen uns. Am Wochenende lassen wir die Seele mal baumeln, Wellness, ja. Und ansonsten beschäftigen wir uns mit den Dingen dieser Welt. Ist ja alles wunderbar, wir sind globalisiert. Alles irgendwo, was auf der Welt passiert, das wird uns in Sekundenschnelle geliefert und wir wissen Bescheid in dieser Welt. Wie nie zuvor, die digitale Revolution umgibt uns. Aber wir sind genauso arm wie dieser Mann, was die Seele angeht. Die Seele möchte auch Nahrung haben. Die möchte gespeist werden. Die möchte sich erfreuen. Stellen Sie sich vor, Sie kommen zu mir nach Hause, sind herzlich eingeladen und sagen mir, ich habe jetzt 500 Kilometer gefahren und bin sowas von hungrig und ausgehungert. Können Sie mir was zu essen geben? Und ich würde Ihnen dann sagen, ja, kommen Sie mal mit in mein Wohnzimmer. Da hängt ein wunderbares Bild. Da ist ein Hirte mit einer Schafherde, der kommt da gerade so im Abend, Sonnenschein nach Hause. Schauen Sie sich das Bild mal an. Dann lachen Sie mich aus, ja. Da sagen Sie mir, davon wird mein Hunger nicht gestillt. Das ist was für die Seele, natürlich. Und er verwechselte seine Seele mit seinem Leib. Aber die Seele schreit nach Erlösung. Denn das, was wir mitnehmen in die Ewigkeit, das ist nicht dieser Leib. Im Augenblick der Grenzüberschreitung, wenn wir die Todeslinie überschreiten, dann wird dieser Leib begraben oder heutzutage mehrfach verbrannt. Aber meine Seele, mein Geist, das, was mich auszeichnet als Persönlichkeit, das geht zurück in die Ewigkeit zum Schöpfer. Fragt sich nur, an welchen Ort. Und dieser Mann, der nur von sich spricht, ich, meine, der nicht an Gott dachte und dann noch diese Verwechslung seiner Seele mit seinem Körper, der war so zufrieden, ja, der lebte so blau ins Leben hinein, nach der Devise, wie wir das auch in 1. Korinther 15 lesen, lasst uns essen und trinken, ja, irgendwann morgen sterben wir. Das ist das Motto unserer Wertengesellschaft. Lasst uns essen und trinken, irgendwann müssen wir sterben. Aber dieser Mann sagte ja, ich habe noch viele Jahre, ja. Haben Sie auch noch viele Jahre? Hab ich noch viele Jahre? Ich weiß es nicht. Das ist eben Gnade Gottes, dass ich nicht weiß, wann ich sterben muss. Sonst könnte ich das vielleicht gar nicht aushalten, auch wenn ich eine lebendige Hoffnung habe und weiß, wo meine Reise hingeht. Aber das ist, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, die größte Herausforderung für uns, dass wir sterben müssen. Und dieser Mann hört jetzt, wo er so spricht, meine Seele, iss, trink, sei fröhlich, genieße das Leben. Da hört er plötzlich die mächtige Stimme Gottes. Und die sagt zu ihm, du Tor, du weißt nicht, wovon du sprichst. Wer hat dir das Leben gegeben? Hast du das Leben in der Hand oder wer? Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das bestätigt, er musste sterben. Wie viele Stunden er jetzt noch hatte, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann er, ob er abends da durch seine Felder ging, im Abend, Sonnenschein noch, ich weiß es nicht. Aber Gott sagt, in dieser Nacht, das heißt nur noch wenige Stunden, dann wirst du diese Erde verlassen. Das bleibt alles zurück hier. Diese reiche Ernte, diese großen Scheunen, das lässt du alles hier. Aber du musst dann vor Gott erscheinen und Gott wird dich fragen, wo hast du dich entschieden in deinem Leben, hier auf dieser Erde, wo verbringst du die Ewigkeit? Und meine lieben Freunde, das könnte ein Albtraum sein für ein Herz, welches nicht weiß, wohin die Reise geht. Das kann ich mir vorstellen. Für mich wäre das ein nicht auszuhaltender Gedanke. Das wäre für mich ein Albtraum. Paulus sagt einmal, wenn wir in diesem Leben, nur in diesem Leben, praktisch uns selbst leben, dann werden wir einmal am falschen Ziel sein. Nein, die Bibel sagt ganz klar, Gott sagt es immer wieder, wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden. Und wenn Sie sagen, ich möchte mich nicht entscheiden, Das bringt Gott auch nicht in Verlegenheit, dann haben sie sich nicht für Gott entschieden und für seinen Sohn Jesus Christus, sondern sie haben sich für den falschen Ort entschieden. Und es ist wahr, ich muss Ihnen das leider sagen, dass ja die Sünde in die Welt gekommen ist durch den ersten Menschen. Wir haben das an beiden Abenden gesehen, deswegen möchte ich es jetzt nicht mehr so groß ausschmücken. Aber durch das Übertreten des einen Geboten Gottes, du sollst nicht essen, was der Mensch dann übertreten hat und getan hat, kam die Sünde in die Welt. Und Gott sagt, ja, über Sünde können wir diskutieren, ja. Wenn ich das Wort schon in den Mund nehme, dann weiß ich, in manchen Herzen möchten am liebsten jetzt mit mir darüber reden, ja, ist ja nicht so schlimm. Sünder sind wir alle, war eine Frau auch mal bei ihrem Pfarrer und sie sprachen auch über das Problem und die Frau sagte auch, ja, Herr Pfarrer, Sünder sind wir alle. Und der Pfarrer sagte, jetzt mal ganz persönlich, Sie, sind Sie auch ein Sünder? Da sagte die Frau nichts mehr. Ja, Sünder sind wir alle, ja, alle. Aber ich auch. Ich auch. Warum? Weil Gott sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir müssen sterben, weil wir Sünder sind. Das ist biblische Wahrheit. Aber das ist auch die Wahrheit, die wir immer wieder jeden Tag erleben können in dieser Welt. Wieder eine Zeitungsanzeige von einem guten Bekannten oder Freund. Und dann steht da irgendwas, gekämpft, gehofft und doch verloren. Ja. Da weiß man schon Bescheid. Er hat sich Gedanken gemacht über die Zukunft. Und er ist jetzt verloren. In dem Augenblick der Grenzüberschreitung weiß jeder Mensch, wo er ist. Das sagt die Bibel in Lukas 16. Dieser reiche Mann, als er starb, war sofort in Qualen. Da haben seine Angehörigen noch darüber diskutiert und gesprochen und überlegt, wie gestalten wir das Begräbnis? Soll ein großes Begräbnis werden mit einer riesigen Nachfeier? Er war ja ein Mann, der vielen, vielen Gutes getan hatte. Das müssen wir alles regeln noch. Und dieser Mann war in Qualen, sagt die Bibel. Und dann sah er dort Lazarus, dieser arme, kranke Mann, der vor seiner Tür lag, der sich so begnügen müsste mit manchen Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Der war im Schoß Abrahams, an einem wunderbaren Ort. Das ist Paradies, sagt die Bibel. Das ist der Ort bei Christus für die ganze Ewigkeit, die noch kommt, eine Zeit ohne Zeit, die wir nicht ausloten können, ist dieser arme Lazarus, einst arme, in der Herrlichkeit des Himmels. Und dann wird dieser reiche Mann plötzlich lebendig und sagt zu Abraham, sende doch den Lazarus zum Haus meines Vaters. Ich habe ja noch 5 Brüder. 5 Brüder, die leben noch, die gehen noch über diesen Gottesacker. Aber die müssen auch sterben. Sende den Lazarus dahin, damit er ihnen ernstlich bezeugt, dass sie Buße tun sollen. Ja, meine lieben Zuhörer, der Mann wusste, was er tun musste in seinem Leben, aber er hat es nicht getan. Er hat seine Schuld und Sünde mitgenommen in die Ewigkeit. Deswegen war er am falschen Ziel. Und jetzt hat er Empfinden für seine Brüder. Abraham sagt zu ihm, das geht leider nicht. Ich kann den Lazarus nicht dahin schicken. Aber weißt du, deine 5 Brüder, die wissen auch, was sie tun müssen. Die haben ja die Bibel, das Wort Gottes, das Alte Testament. Darin steht es genau drin, was wir tun müssen. Zum Beispiel, wie David einst gesagt hat, ich tat dir kund, meine Sünde und meine Übertretungen. Und du, Gott, hast vergeben die Ungerechtigkeit meiner Sünde. Da steht da alles drin. Nicht nur an einer Stelle, in vielen Stellen. Und dann bittet er noch einmal. Ja, mit großem Ernst, dringend bittet er. Sie werden nicht hören, wenn der sowas sagt. Sende den Lazarus dahin. Und wieder kommt die Antwort. Wenn sie nicht auf die Bibel hören, was Gott in diesem Wort gesagt hat, es ist das Wort Gottes, das Wort des Ewigen, dann werden sie auch nicht hören, wenn da ein Prediger kommt und ihnen sagt, du sollst Buße tun. Mein lieber Zora, so schrecklich ist das, aber ich muss es Ihnen einfach sagen, weil ich Verantwortung habe vor Gott, Ihnen die Wahrheit zu sagen. In der Grenzüberschreitung weiß jeder Mensch, wo er ist. Es gibt nur zwei Wege in die Ewigkeit. Einen breiten Weg, der in die ewige Verdammnis führt. Das ist nämlich Hölle. Das ist ein Ort ewiger Qual, wo Menschen gequält werden mit diesem Wurm, der nicht stirbt, sagt die Bibel. Ich habe diese gute Botschaft der Gnade Gottes gehört, aber ich habe nicht reagiert. Ich war neutral damals. Am 20. November habe ich gehört, dass Gott mich liebt. Die Sänger haben es mir gesungen. Ich habe gehört, dass Gott mich ruft. Komm doch zu mir. Aber ich konnte keine Entscheidung treffen. Ich wollte meine Sünden nicht loslassen. Der Vortrag war ganz gut, hat mir gut gefallen, aber letztlich habe ich mich nicht entschieden. So fatal ist das, wenn wir eine falsche Entscheidung treffen in Bezug auf die Ewigkeit. Dann sind wir da und dieser anklagende Wurm, der erstickt nicht, ja? Die ganze Ewigkeit klagt man sich selber an, ich hätte doch. Und das ist ein Ort ewiger Finsternis. Da gibt es kein Kartenspiel oder da gibt es keine Freude, ja. Da ist kein Licht. Da ist jeder mit seiner eigenen Ewigkeit beschäftigt. Und der Teufel, der Diabolos, der Menschenmörder von Anfang, den wir so verniedlichen, genau wie wir die Hölle verniedlichen, der ist auch an diesem Ort. Und er versucht heute, so viele Menschen wie möglich dorthin zu bringen. Aber jetzt gibt es noch einen anderen Weg, den schmalen Weg, der ins ewige Leben führt. Und den möchten wir Ihnen noch einmal zeigen, anhand der Zukunft, dass die Zukunft nicht für Sie ein Albtraum wird, sondern eine wunderbare Hoffnung. Heute Abend können Sie diese Hoffnung haben, wenn Sie diesen Gott, der die Zukunft kennt, als Ihren Gott und Vater bezeichnen können. Und er hat sich geoffenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Und der Jesus ist auf dem Tempelberg, wir haben es gelesen, auf dem Tempelberg. Seine Jünger sind dabei, sie bewundern diesen gewaltigen, heroiadischen Tempel. Und dann sagen die Jünger, welch ein Bauwerk, ja. Welch ein Bauwerk, welche Quader, die kann man ja kaum mit Kränen und so, damals hatte man diese Automobilkräne noch nicht, bewegen. Alles Manneskraft, ja, und trotzdem so gewaltig. Und dann sagt der Sohn Gottes zu ihnen, mein lieben Jünger, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen stehen bleiben. Das war eine Prophezeiung, eine Weissagung. Und nicht lange danach, als er in den Himmel zurückgekehrt ist, nachdem er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, haben die Römer diesen Tempel, Titus, der Anführer, diesen Tempel zerstört. Und da ist wirklich kein Stein auf dem anderen geblieben, nichts. Es war eine Weissagung, die hat sich erfüllt. Und so redet Gott eben, das kann ich nicht. Und dann sagt der Sohn Gottes, meine lieben Jünger, ich will euch zeigen, wie sich die Zukunft auch weiter gestaltet. Und das, was ich jetzt sage, ist noch Zukunft. Zukunft in der Weise, dass wir die Anfänge sehen heutzutage. Und deswegen lese ich das gerne, damit wir ein wenig beeindruckt sind von dem, was der Sohn Gottes hier sagt. Ich möchte das nur stichwortweise sagen. Er sagt uns, da wird sich Nation wieder Nation erheben. Schauen wir in die Welt hinein. Der dritte Weltkrieg hängt über uns wie ein Damoklesschwert. Und das wird ein Atomkrieg werden. Und da sitzen jetzt schon Leute, die den Finger am Abzug haben. Ja? Wenn wir an Nordkorea und Donald Trump denken. Das ist nicht mehr von der Welt irgendwie weit wegzuschieben. Kriege werden sein. Und ich sage noch einmal, das ist jetzt noch nicht unsere Zeit, das ist noch Zukunft. Erdbeben, ja, davon könnten wir heute schon ein Riesenbuch schreiben. Es gibt keinen Tag auf diesem Planeten Erde, wo nicht irgendwo ein Erdbeben registriert wird. Und diese großen Erdbeben, wir haben da keine Macht in uns selbst. Seuchen, ja. Die Keime werden immer resistenter. Gehen Sie mal in ein Krankenhaus. Ich war jetzt zweimal da. Viele Zimmer nur noch mit Schutzkleidung zu betreten. Wir schaffen es nicht mehr. Seuchen, AIDS und so weiter. Brauche ich gar nichts zu sagen. Wovon haben wir noch gelesen? Hungersnöte. Hungersnöte. Ein Drittel oder ein Siebtel, 1 Milliarde Menschen haben nicht das tägliche Brot. 1 Milliarde Menschen von mehr als 7 Milliarden Menschen, die leben. Die Gesetzlosigkeit nimmt Überhand. Terror, globaler Terror auf der ganzen Erde und Islam und so weiter, muss ich nicht zu sagen, ja. Nizza, Jerusalem und so weiter. Das wird immer schlimmer. Und die Bedrohung kommt auch auf unser Land. Integration, Migration und so weiter. Wir sehen also, Gott sagt in seinem Wort, was kommen wird. Aber davor, meine lieben Zuhörer, kommt ein gewaltiges Ereignis, wovon die Bibel auch spricht. Das möchte ich nur kurz betonen. Das ist das Kommen Jesu Christi aus dem Himmel, um alle Erlösten zu sich zu nehmen, in den Himmel, in das Haus des Vaters. Jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben, haben die Sänger uns zugerufen. An den Herrn Jesus Christus glaubt, der kommt an diesen Ort. Und dieses Ereignis, das ist näher, als wir denken. Jetzt sagen Sie vielleicht, das ist ein Märchen oder das ist eine Science-Fiction-Story oder was auch immer. Nein, das ist biblische Wahrheit. Lesen wir an mehreren Stellen. Jesus Christus hat gesagt, bevor er in den Himmel ging, ich komme wieder. Und das wird ein Augenblick sein, den jeder, der den Herrn Jesus als seinen Heiland kennt, erwartet mit Freuden. Ich habe vorhin noch bei einer älteren Frau gesessen, die hatte nur diesen einen Wunsch. Herr Jesus, komm. Komm heute, sagte sie. Komm heute. Dann sind wir von in einem Augenblick von dieser Erde am richtigen Ziel. Das ist die Hoffnung aller Kinder Gottes. Aller Kinder Gottes. Und jetzt wollen wir zuletzt noch schauen, wo der Jesus hier sagt, meine lieben Jünger, denkt mal zurück an die Tage Noahs. Genauso wird die Zukunft sein, wie die Tage Noahs. Das ist jetzt auch Zukunft. Für uns noch Zukunft, aber wie waren denn die Tage Noahs? Wir haben es gelesen. Denn sie in jenen Tagen vor der Flut, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten sich bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Die Menschen lebten in der Anfangszeit der Menschheit in völliger Gleichgültigkeit. Sie aßen, sie tranken, sie verheirateten sich. Damals gab es noch diesen Slogan nicht, Ehe für alle, ja. In der Weise, das kam dann kurz danach, ja. Bei Sodom und Gomorra sehen wir Ehe für alle, Homosexualität in jeglicher Form. Und was hat Gott gesagt damals? In den Tagen Noahs sagte Gott noch, ich gebe diesem Menschengeschlecht 120 Jahre. Aber als er dann in den Tagen Sodom und Gomorras auf die Erde blickte und dieses Elend sah, Ehe für alle, da hat Gott gesagt, keinen Tag mehr. Das Gericht kommt sofort. Feuer und Schwefel aus dem Himmel und hat die ganze Stätte umgekehrt. Ja, wir lächeln vielleicht, aber Gott steht zu seinem Wort. Und wenn der Sohn Gottes jetzt sagt, die Tage Noahs werden sich auch in der Zukunft erfüllen, dann müssen wir sagen, wir sind dankbar, dass wir heute noch diesen Tag haben, ein Tag der Gnade, wo Gott zu uns redet, wo er zu uns spricht und er bittet uns, uns richtig zu entscheiden für die Ewigkeit. Sie lebten damals in den Tag hinein. und was wir nicht begreifen können. Da war nur ein Mensch auf dieser Erde, Noah und seine Familie, die glaubten an Gott, an ihren Schöpfer. Noah war genauso ein Sünder wie alle anderen. Aber Gott hatte ihm gesagt, Noah, baue dir eine Arche. Und er fand Gnade in den Augen Gottes, sagt die Bibel. Das heißt, Noah kannte einen Augenblick in seinem Leben, wo er mit der Schuld seines Lebens zu Gott gekommen ist und gesagt hat, oh Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Und er fand Gnade in den Augen Gottes. Gott nahm ihm nicht nur die Schuld ab, sondern er sagt zu ihm, du bist mein, Noah. Und ich möchte dich retten, baue dir eine Arche. Ein riesiges Schiff, ja. Ich glaube nicht, dass hier einer ist, der nicht weiß, was die Arche ist. Unsere Kinder kriegen das ganz früh mit durch Playmobil, vielleicht im Konfirmandenunterricht oder so. Die Geschichte Noahs ist bekannt. Ja? Wenn ich auf einer Messe bin, bei einem Bibelstand und man hat so ein Modell von der Arche, 2 Meter da vor sich, die wissen alle Bescheid. Man braucht nichts dazu sagen. Die Arche ist bekannt. Und Noah, dieser Mann der Gerechtigkeit, der baute die Arche, so wie Gott gesagt hatte, mit den Maßen, wie Gott vorgegeben, 3 Stockwerke, ein riesiges Schiff. Das war nicht mal so eben gebaut, sondern da musste Holz gefällt werden und. Und dann kommen die Leute natürlich, weil da kein Meer in der Nähe war, kommen zu Noah und haben ihn dann ausgelacht bis dort hinaus. Was für ein Idiot er doch ist. Wie kann man Noah, ja? Und Noah, der hat nur gesagt, meine lieben Landsleute, meine lieben Bürger, Gott hat mir gesagt, das zu tun. Ich glaube an Gott. Ich glaube seinem Wort. Und ihr müsst eins tun, ihr müsst umkehren zu Gott. Das war die Botschaft. Tut Buße über euer Leben, über eure Schuld und Sünde. Ja, da waren auch viele wie heute, die sagen, ich habe doch nichts Böses getan, oder? Mein lieber Zuhörer, welch einen Sack ich auf dem Buckel habe, was Sünden ist, ja, Lügen, wir haben daran gedacht, böse Gedanken, unausgesprochene böse Worte, Übertretung in jeder Hinsicht. Wenn ich jetzt morgen mit dem Auto nach Hause fahre, wollen wir mal zählen, ich kann das nicht, wie oft ich die Geschwindigkeit überschreite oder so. Wir bergen einen Schatz von Sünden auf unserem Buckel. Und wohin mit der Schuld? Und da ist einer, der sagt, komm zu mir, bring sie mir. Bringe mir doch deine Sünden und dein schuldbeladenes Herz. Und dann bekommen wir Absolution von Gott, der uns Sünden vergeben kann. Damals war das auch so. Da haben sich einige gar nicht so gescheut, dem Noah zu sagen, mach deinen Kram weiter, wir leben unser Leben. Wir haben keine Angst. Die Zukunft ist für uns kein Albtraum. Wir leben so weiter. Und der Mann baute und baute und dann wurde das Schiff fertig. Von innen und außen mit Harz verpicht. Und das Schiff, dieses große, hatte eine einzige große Tür. Ja. Und wenn wir die Bibel kennen, dann wissen wir, die Arche ist ein Bild von dem Herrn Jesus Christus. In vielfacher Hinsicht. Dieses Holz zeigt uns seine Menschheit. Dieses Harz zeigt uns ein Bild von seinem vergossenen Blut dort am Kreuz von Golgatha, welches allein reinwischt von aller Sünde. Und diese eine Tür, da sagt der Heiland selbst in Johannes 10, können Sie es lesen, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird errettet werden. Ein schöneres Bild als die Arche, was Errettung angeht, gibt es nicht im Alten Testament. Jetzt war das Schiff fertig. Noah stand mit seiner Familie vor der Tür. Viele Leute waren gekommen. Das war ja Sensation, ja? Wo ist denn das Wasser? Ja, das Wasser war noch nicht da. Aber Noah hatte gesagt, Gott hat zu mir gesagt, baue dieses Schiff, geh in dieses Schiff hinein. Und dann werden die Quellen der Tiefe, die Fenster des Himmels, sie werden sich öffnen. Und da wird es eine Wasserflut geben, wie es nie gegeben hat und nie mehr geben wird. 40 Tage kam dieses Gericht über diese Erde, bis alle hohen Berge, auch der Mount Everest, bedeckt war. ein Gericht Gottes, angekündigt. Und jetzt stand die Tür offen. Alle, die jetzt reingehen, sind in Sicherheit. Und dann haben sie diese Botschaft dieses Predigers noch einmal gehört. In aller Liebe, in allem Ernst und Dringlichkeit. Meine lieben Mitbewohner, kommt doch jetzt in die Arche. Geht hinein und ihr seid geborgen. Es wird schrecklich sonst. Ich kann mir vorstellen, da war mancher, der sagte, ich gehe jetzt da rein. Da sagt die Frau zu ihrem Mann, das willst du mir doch nicht antun. Willst du mich doch nicht allein lassen? Da waren Kinder, die sagten, ich gehe da rein. Und die Eltern hielten sie zurück und sagten, ihr bleibt hier. Menschen haben sich aufhalten lassen, diesen Schritt zu tun, durch die Tür in die Arche. Ich kenne solche Beispiele aus meinem Leben, wo mir eine Frau sagt, nach 3 Tagen, sie hatte diese Botschaft gehört, am Ende sagt sie mir, ich weiß alles, sie war am Weinen über ihr Leben, über ihre Schuld, aber sie sagt, wenn ich jetzt diesen Schritt tue, dann weiß ich nicht, ob meine Ehe noch hält. Bin jetzt 25 Jahre verheiratet. Wir haben Silberhochzeit gefeiert. So ist sie gegangen. Morgens, an der Morgen rief sie mich an und sagte mir, ich wollte Ihnen nur sagen, gestern Abend kam ich nach Hause, bin durchs Wohnzimmer, mein Mann saß vor dem Fernseher, in das Schlafzimmer gegangen, hab dort vor Gott meine Knie gebeugt und ich bin jetzt in der Arche. Sie ist heute noch verheiratet. Die Folgen, wo wir manchmal denken, was passiert dann, wenn ich mich bekehre, die überlassen wir mal besser erstmal Gott. Es geht um sie persönlich. Jeder persönlich muss diese Entscheidung treffen, durch die Tür in die Arche. Was ist das denn für ein Schritt? Mein lieber Zuhörer, das ist die wichtigste Entscheidung unseres Lebens. Dass wir einmal aufrichtig vor Gott stille stehen und sagen, Gott, du sprichst die Wahrheit über mein Leben. Ich bin ein Sünder und zwar ein verlorener Sünder, weil du es sagst in deinem Wort. Ich habe so viel im Eigenwillen gelebt, habe so viel getan, was gegen dich war. Ich bekenne dir jetzt meine Sünden. Und dann zählen sie ruhig mal auf die Sünden, die ihnen noch einfallen. Nennen sie mal beim Namen. Da sagt jemand zu mir, ja, wenn ich so meinem Leben bedenke, was soll ich bekennen? Ich habe mal hier und da ein paar Schräubchen mitgehen lassen in der Firma. Aber 10 Minuten später, nachdem ich ihm so ein bisschen vorgestellt habe, was alles Sünden ist, da kam es aus ihm heraus. Ja. Da hat er nichts mehr von Schräubchen gesagt. Da waren andere schwere Sünden, die sein Leben belasteten. Aber er hat sie bekannt vor Gott. Und in dem Augenblick, wo wir offen decken, da deckt Gott zu. Das ist das Wunder der Bekehrung. Da sagt Gott uns dann, wenn wir das wirklich aufrichtig tun, schau nach Golgatha. Dort hat mein Sohn gehangen an diesem Kreuz in der Mitte zweier Verbrecher. Und dort hat er diese Frage der Sünde vor Gott ein für allemal geordnet. Und wenn wir dann an den Herrn Jesus denken, den Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, um dort zu sterben für uns, der niemals eine Sünde getan hat in seinem ganzen Leben, der keine Sünde kannte, sagt die Bibel. Er hat unsere Sünden, fremde Sünden, auf sich genommen und dafür die Strafe Gottes erduldet. Das ist Golgatha. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Diese 3 Stunden der Finsternis, wo der Sohn Gottes dort hing, da hat er gelitten. Ich möchte mich nicht herausstellen, aber da hat er für jede einzelne meiner Sünden, die ich in meinem Leben getan habe und noch tun werde, hat er den Zorn und Grimm Gottes bekommen. Kommen wir mit 1 Million bei mir aus, Sünden? Ich weiß es nicht. Ich habe vieles vergessen. Aber ich weiß, der Heiland hat bezahlt, was ich nicht zahlen konnte. Und dafür hat er nicht nur die Trennung von Gott erduldet, dass er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dafür hat er nicht sein Leben nur gegeben in den Tod, sondern er hat alles getan, damit ich Frieden hätte in dem Blute seines Kreuzes. Das sind biblische Ausdrücke. Und wenn wir bekennen, kriegen wir Absolution von Gott. Er nur kann Sünden vergeben. Und in dem Moment, wo sie das tun, diese wichtigste Entscheidung, und das ist dieser Schritt durch die Tür in die Arche, sind sie geborgen, sind sie ein Kind Gottes. Ja, wir können nichts tun, ja. Da sagt mir jemand, ja, aber ich bin getauft, bin ein getaufter Christ. Damals als Säugling, ich habe zu Hause eine Urkunde. Der Pfarrer hat gesagt, dieses Kind ist jetzt dem Leib Christi einverleibt. Nein, reicht nicht. Was wollen wir Gott einmal anbieten in der Ewigkeit? Unsere guten Leistungen und guten Werke, die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Gemeinde? Gott wird uns nur eine einzige Frage stellen. Was habt ihr mit meinem Sohn gemacht, Jesus Christus, den ich geopfert habe, dort am Kreuz? Hast du dich für ihn entschieden oder gegen ihn? Wenn wir ihn haben, haben wir alles. Der Sohn Gottes bringt das auf den Punkt. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Mehr habe ich auch nicht. Darauf stütze ich mich. Ich kann Ihnen hier kein Wunder vormachen. Nein, ich bin ein ganz normaler Mensch wie Sie. Aber ich habe diese Festigkeit, diese Sicherheit des Heils. Dieses Wissen bis zum Schwören kann ich es wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Und in dem Moment weiß ich, dass ich jetzt eine Heimat habe, eine Zukunft habe, eine Hoffnung habe, kein Albtraum mehr. Da mag auf dieser Erde passieren, was will. Wenn ich sterben muss oder wenn Christus kommt, um die Gläubigen, Erlösten heimzuholen, dann bin ich dabei, dann bin ich bei ihm. Das gibt Sicherheit. Und der Noah steht noch einmal mit dieser Botschaft. Kommt rein in die Arche. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden, sagt der Sohn Gottes. Wie viele sind hineingegangen? Da stand bestimmt eine Mannschaft von Hunderten, Tausenden von Leuten, bin ich überzeugt. Aber die Bibel lässt uns nicht im Unklaren, wer da reingegangen ist. 8 Seelen, Noah, seine Frau, seine 3 Söhne und seine 3 Schwiegertöchter. Die sind da reingegangen. 8 Seelen. Dann stand die Tür immer noch offen. Ja. Das ist Gnade Gottes. Nachdem Gott sagt, Noah, hat alles keinen Sinn, jetzt geh du hinein. Und er ging hinein. Da blieb die Tür noch 7 Tage offen. Da kamen die ganzen Tiere. Ja. Die hat Noah nicht gefangen. Die kamen auf das Geheiß Gottes und gingen durch die Tür in die Arche, paarweise von jeder Art. Von den reinen 7, das Gevögel des Himmels, das Gewürm der Erde, die großen Tiere, Giraffen, Elefanten, sie gingen hinein. Hätte das die Menschen nicht beeindrucken müssen damals, dass sie gesagt hätten, das ist doch nicht normal? Aber so hartnäckig ist der Mensch, dass er das noch nicht mal richtig zur Kenntnis genommen hat. Und heutzutage, wenn wir sehen, dass Europa ein Ganzes wird, das, was Gott vorhergesagt hat, wenn wir sehen, dass Israel wieder ein Staat ist, wie Gott es vorhergesagt hat, wenn wir sehen, wie alles sich zusammenballt da unten, Syrien und so weiter, wie da die große Macht aus dem Norden, sagt die Bibel, hinter allem steht, Putin und seine Leute, das finden wir alles in der Bibel. Und das wird jetzt alles sich langsam erfüllen, wie die Wehen einer Frau zur Geburt führen, sagt der Sohn Gottes. Aber man nimmt das so zur Kenntnis, aber man denkt nicht daran, das ist ein Fingerzeig Gottes. Und nachdem diese Tiere hineingegangen sind, hat Gott die Tür zugemacht. Zugemacht. Mein lieber Zuhörer, jetzt gab es nur noch einen drinnen und draußen. Nicht Noah hat die Tür zugemacht, Gott. Er verschloss die Tür. Und in dem Moment haben wir den Augenblick, wo die Wassermassen von unten und oben kamen. Die Menschen sind, so können wir uns vorstellen, gelaufen zur Arche. Und die Tür war zu. So wird es sein, sagt der Sohn Gottes in der Zukunft. Da werden Menschen vor einer geschlossenen Tür stehen. Die haben sich Christen genannt. Die sind getauft. Die sagen zu dem, der drinnen ist, haben wir nicht alles in deinem Namen gemacht, geweissagt, Kranke geheilt. Herr, Herr, tu uns auf. Da kommt die Stimme von drinnen. Ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Das haben die Menschen damals erlebt, außerhalb der Arche. Sie sind bis auf die höchsten Berge geklettert. Das reichte alles nicht. Gott sagt, alles Fleisch verschied, außer die Fische des Meeres. Alles Fleisch. Ein Gericht, was Gott angesagt hat. Gnadenzeit 120 Jahre. Und heute Abend sagt Gott noch einmal, jetzt ist noch Gnadenzeit. Jetzt. Diese Zeit gehört mir und Ihnen. Der nächste Augenblick, der nächste Atemzug, nicht mehr. Was machen wir mit dieser Botschaft? Wollen wir in Sicherheit sein? Darf ich mal so ganz bildlich Sie fragen, sind Sie in der Arche? Wenn nicht, können Sie das heute Abend erleben. Dazu ist es nötig, einmal auf seine Knie zu gehen, seine Sünden vor Gott zu bekennen und im Glauben den Erlöser, den einzigen Erlöser und Mittler zwischen Gott und Menschen anzunehmen. Mehr nicht. Wenn ich Sie jetzt frage, ist das eine einfache Botschaft? Dann werden die meisten nicken. Und dann frage ich Sie, was ist denn so schwer? Ich weiß, was schwer ist. Ich habe es selbst erlebt. Einmal hinzuknien und zu Gott zu sagen, ich bin schuld. Ich bin verloren. Aber es ist, mein lieber Zuhörer, der einzige Weg. Und ich kenne viele hier, die sind diesen Weg gegangen. Die haben dieses Angebot Gottes angenommen. Die würden alle sagen, den Augenblick, diese Entscheidung habe ich in meinem ganzen Leben noch nie bereut. Wenn ich jetzt wirklich sterben müsste, ich wüsste, wo ich wäre, bei dem Herrn Jesus Christus, dem Erlöser, der 3 Tage dort in der Gruft lag, aber dann ist er auferstanden und er lebt jetzt in der Herrlichkeit des Himmels und er kommt wieder. Sind wir bereit? Das Angebot steht noch heute Abend. Sie können jetzt auf Ihrem Stuhl, in Ihrem Herzen vor ihm Ihre Schuld bekennen und an ihn glauben. Ich wünsche Ihnen das von ganzem Herzen. Dann hat sich dieser Abend für Sie gelohnt. Und alle, die wir ihn kennen, wir dürfen immer nur wieder danken für diese unheimliche Gnade, von der die Sänger gesungen haben. Diese Gnade wunderbar. Ja. Es ist nicht unser Verdienst, es ist Gnade Gottes, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Ich wünsche es Ihnen nach diesen 3 Abenden, dass Sie wirklich diesen Heiland, diesen Herrn Jesus Christus als Ihren persönlichen Erlöser kennen. Wir möchten noch gemeinsam ein Lied singen, das auf den Stühlen lag. Und zwar das letzte Lied für Montag, Freunde, der Tag zum Heil eilet dahin. Wir möchten zum Schluss noch mal zusammen beten. Ich darf noch mal bitten, dass Sie dazu aufstehen. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass heute noch ein Tag der Gnade ist. Und du lädst noch einmal ein, zu dir zu kommen, zu dem Mann von Golgatha, der dort alles getan hat, was Gottes Liebe wollte und der du dein Leben gegeben hast als Lösegeld für viele. Bitte lass es doch so sein, dass da ein Echo ist in unseren Herzen, eine Antwort auf diese unvergleichliche göttliche Liebe, indem wir heute Abend mit der Schuld unseres Lebens zu dir kommen. Du willst uns freisprechen von aller Sünde. Du willst uns vergeben, das, was wir getan haben, um nie mehr daran zu denken. Und du willst uns ewiges Leben schenken, damit wir auch eine feste Sicherheit haben, um einmal dort zu sein, wo du jetzt schon bist, in der Herrlichkeit des Himmels. Und wir möchten dich bitten, dass doch niemand, der heute Abend hier war, einmal am falschen Ziel ist. Du hast es uns auch gezeigt, welche Konsequenzen, ewige Konsequenzen das mit sich bringt, wenn wir uns nicht für dich entscheiden. Bitte lass das vor unseren Herzen stehen und gib, dass dein Wort und dein Geist uns dahin bringt, dass wir zu dir kommen, Buße tun und an dich glauben. So segne du dein Wort nachhaltig an unser aller Herzen. Wir danken dir für diese Abende, die wir haben durften, hier in Ruhe und Stille dein Wort zu hören, diese gute Botschaft. Lass es nicht vergeblich sein. Bewahre uns auch jetzt, wenn wir auseinandergehen. Wir vertrauen uns auch da für den Nachhauseweg in deine Hände. Amen. Amen. Bitte nehmen Sie noch einen ganz kurzen Moment Platz. Es ist der letzte Abend. Einladen für morgen kann ich nicht mehr. Diese drei Abende sind, wenn Sie einmal anfangen, sage ich immer wieder, dann gehen Sie ganz schnell vorbei. Aber wir möchten doch noch mal an unseren Büchertisch erinnern. Es wäre schön, wenn der heute Abend leergeräumt würde. Deswegen ermutige ich Sie, nehmen Sie sich was mit zu lesen. Es sind dort auch CDs, Hörbücher. Wer nicht gerne liest, kann sich das anhören. Das Buch des Abends lautet Warum? Warum Ängste, Unglücke, Krankheiten, Naturkatastrophen, Erdbeben, Sterben, Kriege und so weiter. Alles, was dort liegt, ist kostenlos und wir würden uns einfach freuen, wenn Sie davon Gebrauch machen. Es liegen dort auch noch viele Kalender für das kommende Jahr. Kalender für die Kinder, Kalender für junge Leute, Kalender Gute Saat, Evangeliumskalender und auch andere. Bitte bedienen Sie sich einfach. Wenn Sie keine Bibel haben, nehmen Sie sich bitte eine Bibel mit. Dann werden die Vorträge, wie ich jeden Abend gesagt habe, auf CD aufgenommen. Wer das gern noch mal zu Hause hören möchte, kann sich in eine Liste eintragen, seine Adresse, dann werden Ihnen die CDs kostenlos zugeschickt und Ihre Adresse wird damit auch gelöscht. Also keine Angst, dass das irgendwie gespeichert wird. Mein letzter Appell ist, wenn jetzt jemand noch Fragen hat in Bezug auf diesen Abend, vielleicht Fragen in Bezug auf sein Leben, wie kann ich errettet werden, dann bitte, bitte bleiben Sie hier. Ein guter, ein ganz bekannter Prediger, der hat mal im 14. Jahrhundert gesagt, der hat vor Tausenden gepredigt, ohne ein Mikrofon. Der hat gesagt, jetzt geht mal alle nach Hause und dann überdenkt das noch einmal und dann bekehrt euch. Und in jener Nacht war eine Feuersbrunst in London. Und viele, die diese Botschaft gehört haben, sind umgekommen. Der hat dann immer wieder gesagt, dieser Prediger, deswegen möchte ich das auch ein bisschen eindringlich machen, ich werde dich nie mehr sagen. Ja. Nie mehr sagen, geh nach Hause und bekehr dich. Das können sie machen. Aber ich kann ihnen nicht sagen, ob sie dahin noch nach Hause kommen. Ja. Wenn sie das verpassen, den Zeitpunkt, diese Gnadenzeit, die Gott ihnen persönlich gewährt, dann ist es zu spät. In der Ewigkeit sind die Würfel gefallen. Darum sagt Gott jetzt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Deswegen ist die Botschaft in Gnaden, aber doch ernst. Und wenn Sie jetzt Fragen haben, bitte bleiben Sie zurück. Wir können in Ruhe miteinander sprechen. Vielleicht auch andere, die Sie kennen, wo Sie Vertrauen haben zu. Sie können mit denen reden. Wir können sie nicht bekehren, aber wir würden ihnen den Weg noch einmal zeigen, dass sie ewig, ewig glücklich sind. Dann ist die Zukunft kein Albtraum mehr, sondern haben sie etwas. Lebendige Hoffnung, sagt die Bibel. Glückselige Hoffnung in Bezug auf das, was kommt. Und das ist unser Wunsch für sie. In diesem Sinne möchte ich Sie jetzt verabschieden. Ich möchte allen noch einmal ganz herzlich danken. Manche waren drei Abende hier, dass Sie gekommen sind. Ich möchte Ihnen danken für die Aufmerksamkeit. Bete für Sie, dass Sie wirklich diesen entscheidenden Schritt tun, ehe es zu spät ist. Ich möchte mich von hier aus verabschieden, weil ich nicht jedem die Hand geben kann. Noch einmal seien Sie Gott befohlen. Und wenn ich sage auf Wiedersehen, dann meine ich das in diesem Sinne, wenn wir uns auf Erden nicht mehr wiedersehen. Das kann durchaus sein. Das war letztes Mal vor 4 Jahren hier. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier nochmal hinkomme. Aber wenn wir uns hier nicht mehr wiedersehen, dass wir uns an dem richtigen Ort wiedersehen. Bei dem Erlöser, Jesus Christus, in der Herrlichkeit. Christen, wirkliche, wiedergeborene Christen, das ist wahr, sehen sich nie zum letzten Mal. Ist das keine wunderbare Sache? Möchten Sie das nicht haben? In diesem Sinne noch einmal auf Wiedersehen.